Stell dir vor, du sitzt in deinem Auto, du fährst in den Urlaub, vielleicht mit deiner Familie, aber nicht du fährst, sondern jemand anders sitzt am Steuer und fährt. Er entscheidet, wann abgebogen wird, wie schnell gefahren wird, wie langsam gefahren wird, wie riskant gefahren wird oder eben auch nicht. Ziemlich komische Vorstellung. Du sitzt in deinem eigenen Auto nur daneben und denkst, was passiert hier gerade? Für mich eine ganz schlimme Vorstellung, weil ich bin jemand, ich liebe es, Auto zu fahren. Es liegt irgendwie in meiner DNA. Ich habe mit 16 meinen ersten Führerschein fürs Motorrad gemacht, habe dann angefangen, den Autoführerschein zu machen. Und wenn du mich eben nach meinen Hobbys fragst, hätte ich das noch erwähnen können. Ich fahre liebend gerne Auto. Wir haben 2019 als ganze Familie einen Roadtrip gemacht mit unseren Kindern, unserem VW-Bus und unserem Wohnwagen. 6.000 Kilometer in 3 Wochen so durch ganz Norwegen, Schweden und wieder zurück. Es war herrlich für uns als Familie. Wir hatten unsere Freiheit, wir hatten unser Zuhause dabei, mit dem Wohnwagen konnten Auto fahren. Ich durfte Auto fahren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzt jemand daneben und übernimmt das Steuer, das wäre ziemlich krass. Ich müsste Kontrolle abgeben, ich müsste Vertrauen lernen und das fände ich, glaube ich, sehr herausfordernd. Und diese Schilderung führt mich zu meinem Predigtthema, was ich euch heute mitgebracht habe. Ich stelle es mal hier vorne auf. Und zwar möchte ich, dass wir uns heute Morgen mit der Frage beschäftigen, Gott regiert, wie fühlt sich das für dich an? Ich hoffe, ihr könnt es alle so einigermaßen sehen. Meine Schrift ist nicht die schönste, aber ich wollte noch mal weg von dem Digitalen hin zum Analogen, bisschen auf Flipchart. Gott regiert, wie fühlt sich das an? Und diese Frage ist zumindest für mich ganz aktuell in meinem Leben und vordergründig lässt sich das doch immer leicht sagen, oder? Gott regiert, er hat alles in der Hand, egal was passiert, Gott ist gut. Und auch wenn es gerade schwer ist, er wird schon alles zu einem guten Ende führen. Kleiner Vorgriff auf das, was ich am Schluss sagen werde. Er wird's wohl machen, also wird's doch alles funktionieren. Kennst du das? Du bist so im tiefen Tal, dir geht's nicht gut um dich herum. Nur gut gemeinte, fromme Antworten. Hey, mach dir keinen Stress, du musst nur vertrauen. Gott kennt deine Unsicherheit, deine Angst. Gott ist größer als deine Sorgen und deine Probleme. Vergiss das doch nicht. Und versteht mich nicht falsch, das ist ja richtig. Das stimmt ja alles. Aber wie geht's uns wirklich mit der Tatsache, dass Gott regiert? Und für diese Frage habe ich uns heute Morgen eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Eine Geschichte, die, wie ich finde, ganz ehrlich mit dieser Frage umgeht. Was passiert, wenn Gott das Steuer übernimmt, wenn er regiert? Und zwar ist das die Geschichte von Jona, von diesem Propheten, den wir wahrscheinlich alle kennen. Und wenn du, wie vielleicht die meisten von euch oder einige von euch, christlich sozialisiert seid und in Gemeinde, im Kindergottesdienst und in der Kirche aufgewachsen seid, dann kennt ihr diese Geschichte natürlich. Aber ich möchte sie uns trotzdem heute noch mal ein bisschen lebendig vor Augen führen. Jona, der Prophet, lebte ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus. Zu dieser Zeit war Jerobeam König. Er war ein israelitischer Prophet, also keine Randfigur, sondern als Prophet, ein offizieller Bote Gottes, der dem Volk Israel Botschaften zu sagen hatte. Und dieser Jona hatte einen ganz besonderen Auftrag. Gott hat sich überlegt, ich schicke diesen Jona nach Ninive. Ninive, müsst ihr wissen, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches damals. Und das Assyrische Reich war so ziemlich das Brutalste, was man sich damals vorstellen konnte. Also es waren die Erzfeinde von Israel. Man fürchtete ihre Armeen, ihre Grausamkeit und ihre Macht. Also das war nicht irgendwie so ein bisschen, geh mal schön dahin, besuch die mal, sondern das war schon krass. Um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wenn wir das in unsere Zeit übertragen würden, würde Jona heute wahrscheinlich den Auftrag bekommen, hey, geh nach Moskau, geh nach Washington, geh nach Nordkorea, nach Venezuela, in den Nahen Osten, nach Palästina, nach Israel, setze ein, was du möchtest. Geh dahin, wo man mich nicht kennt und verkündige mein Gericht über die Bosheit der Menschen. Was ein Auftrag. Das war für Jona nicht nur gefährlich, das war lebensgefährlich. Wie kann Gott verlangen, dass sein Prophet dem Erzfeind diese Botschaft überbringt, muss sich Jona wohl gedacht haben. Und er hat nicht freudestrahlend Hurra geschrien und ist losgezogen. Nein, er hat das getan, was vermutlich viele von uns tun würden. Er ist weggelaufen. So weit wie möglich weggelaufen von seinem Auftrag, von Gottes Auftrag. Aber in diesem Weglaufen steckt noch mehr drin. Er ist nicht nur weggelaufen, er ist geflohen. Lesen wir aus Jona 1, da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn zu fliehen. Also ich finde nochmal, fliehen ist nochmal eine ganz andere Dimension wie weglaufen. Also das ist ja wirklich, fliehen bedeutet, wenn ich irgendwo im Kriegsgebiet bin und ich will da raus und ich muss irgendwie unter widrigsten Umständen weglaufen. So muss sich das für Jona also angefühlt haben. Und er ist geflohen, zum Hafen gelaufen, hat sich ein Ticket gekauft für ein Schiff nach Tarsis. Tarsis liegt genau in der entgegengesetzten Richtung von Ninive und hat sich also abgewendet von seinem Auftrag. Und warum tut Jona das? Das ist mein erster Punkt, den ich mitgebracht habe. Er tut es, weil sich Gottes Herrschaft, Gottes Regentschaft für ihn falsch anfühlt. Der erste Punkt, Gottes Herrschaft, Gottes Regentschaft fühlt sich manchmal falsch an. Ich sage ja, ich kann nicht so gut schreiben, sorry. Fühlt sich manchmal falsch an. Kennst du das? Gott hat einen Auftrag für dich. Du hast irgendwie vielleicht sogar Gottes Stimme gehört. Du hast das Gefühl, ja, ich weiß, da soll ich hingehen. Aber es fühlt sich total falsch an. Ich habe eben gesagt, ich bin Pfadfinder mit Leib und Seele bei den Royal Rangers. Wer das schon mal gehört hat, ist eine christliche Pfadfinderschaft bei uns in den Pfingstkirchen. Und ich kann euch sagen, die ganze Story kann ich jetzt nicht erzählen. Als Gott mich vor 12 Jahren berufen hat als Pfadfinderleiter, das war ein krasser Moment für mich, weil ich aufgrund diverser Umstände ihm sagen musste, weißt du was, das werde ich nicht machen. Du kannst vieles mit mir tun, aber ich werde kein Pfadfinder, ich ziehe mir nicht so ein Hemd an, ich werde hier nicht einen auf Kinderbetreuung machen und so weiter, du kannst vieles tun, aber das nicht. Gott hat einen anderen Plan. Heute bin ich Regionalleiter von den Pfadfindern im Norden, darf 20 Pfadfinderstämme betreuen, darf jetzt beim großen District Camp dabei sein. Wir können gerne im Nachgang, wenn noch Zeit ist, über diese Geschichte mal sprechen. Das ist aus meinem Leben eine Geschichte, wo ich gesagt habe, Gott, das fühlt sich total falsch an, aber Gott regiert. Also gehen wir weiter in der Geschichte. Jona läuft weg, er flieht und Gott regiert. Er lässt Jona nicht laufen. Gemäß der Schrift in Jona 1 lesen wir, Gott schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Was für ein Wort. Gott schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Ich liebe die Bibel, wie sie sich manchmal ausdrückt. Es kam also ein Sturm auf und der war so heftig, dass das ganze Schiff zu sinken drohte, kaputt zu gehen drohte. Und was macht Jona? Der schläft. Der pennt. Einfach unten im Boot. Der schläft tief und fest. Das zeigt uns, er hat innerlich eigentlich schon aufgegeben. Er ist geflohen, vor Gott weggelaufen und jetzt schläft er friedlich im Schiff und die Matrosen sind außer sich, die schmeißen schon die Ladung über Bord, die wissen gar nicht, was sie machen sollen und dann fangen sie an, zu ihren Göttern zu beten, der eine zu dem, der andere zu dem, so steht es in der Bibel, jeder zu seinem eigenen Gott und sie finden keine Lösung und auf einmal sagen sie, da muss doch noch dieser eine, wo ist der denn, der schläft irgendwo unten im Boot, den müssen wir jetzt wecken und sie laufen hin, Jona, ey, kriegst du das eigentlich nicht mit? Unser Schiff geht unter, wir sterben hier gleich alle. Und er wird wach, ganz verdutzt. Und sie fragen ihn, sag mal, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was ist, vielleicht würden wir heute auf Neudeutsch sagen, ey, was ist deine Mission? Was tust du hier? Und er sagt, ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wisst ihr, der hatte so einen Auftrag für mich, aber ich bin halt weggelaufen, bin geflohen. Und da packen die sich an den Kopf und sagen, was? Du glaubst an deinen Gott und du hast nicht auf ihn gehört? Denn ist doch klar, was hier los ist. Und Jona sagt, okay, ihr habt recht, ihr müsst mich wirklich ins Meer werfen, damit es aufhört. Ich bin derjenige, der schuld an dem ganzen Chaos ist. Und wenn ihr das tut, wird es besser werden. Und dann tatsächlich, die Seeleute sind erstmal ein bisschen verdutzt, aber sie sagen, okay, wir machen das. Wir werden Jona ins Meer werfen und sofort die Wellen verschlingen. Jona wird das ganze Meer ruhig. Kurzer Spoiler nebenbei, das gehört gar nicht zu meiner Pointe der Geschichte. Gott regiert. Was passiert mit den Seeleuten? Lest es mal nach. Die See wird ruhig, alles wird still und die denken auf einmal, oh Mann, dieser Gott, den Jona da angebetet hat, an den er glaubt, der muss krass sein. Der muss krass sein, wenn der dafür sorgt, dass sofort die Wellen ruhig sein können. Und was machen sie? Sie fangen auf dem Schiff an, ein Opfer zu bringen und Gott anzubeten. Gott regiert? Können wir uns das vorstellen, was da passiert? Die Seeleute in unserem Slang würden wir heute sagen, bekehren sich vom einen auf den anderen Moment zu Gott, weil sie gesehen haben, Gott regiert. Ganz nebenbei nur mal, aber wir wollen ja bei Jona bleiben. Jona also tief im Meer ertrunken, das Ende seiner Geschichte, es ist vorbei. Er ist tot, die Seeleute sind gerettet. Nein, Gott schickt ein Rettungsboot, ein Seenotrettungskreuzer mit 10 Kabinen, wo er schön drin schlafen kann und zieht ihn aus dem Meer. Nein, Gott schickt einen Fisch, der Jona verschluckt. Für mich jetzt nicht die schönste Vorstellung, gerettet zu werden, in so einem Fischbauch zu sein, wo es vermutlich stinkt, wo alles Mögliche drin ist, keine Ahnung. Gott regiert, Gott schickt einen Fisch. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, das kann sich für uns manchmal ziemlich dunkel anfühlen. Es fühlt sich falsch an und manchmal auch ziemlich dunkel. Ich habe das in meinem Leben schon erlebt. Ich war oft in Tiefen, in Krisen. Und auch jetzt, wenn ihr mich fragen würdet, so deine Arbeit als Pastor, dein Weg, Gott hat dich berufen, hey, du bist mit deiner Frau im hauptamtlichen Dienst, das läuft doch bestimmt alles. Das wäre falsch. Es fühlt sich sehr oft in meinem Alltag sehr dunkel an, sehr hilflos, sehr auswegslos. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, vielleicht hast du auch deine Tiefen mitgebracht, deine Dunkelheit irgendwo, wo du keinen Ausweg mehr siehst, vielleicht bist du weggelaufen vor Gott, weil du eigentlich wusstest, er hat einen Plan, aber ich möchte das nicht. Schauen wir mal, wie unser Hauptdarsteller reagiert. Jona im Bauch von dem Fisch. Er fängt an, einen Lobgesang anzustimmen. Lest mal das komplette Kapitel 2 aus dem Jona-Buch. Es ist herrlich zu sehen, wie Jona hier reagiert. Ich nehme mal nur einen Satz. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich und du hörtest meine Stimme. Wow, was ist das für ein Gebet? Mitten in so einer Krise, in so einem Bauch von so einem stinkenden Walfisch oder Fisch. Ist es nicht genial? Mitten in der Krise fängt Jona an, Gott zu loben. Er spürt auf einmal, vielleicht ist Gott gar nicht überrascht von meinem Sturm, von meiner Dunkelheit. Vielleicht ist er auch gar nicht überrascht darüber, wie sich das für mich anfühlt, weil er kennt mich ja, er hat mich geschaffen, er hat mich gemacht. Und manchmal beginnt Rettung da, wo wir glauben, alles ist verloren. Und deswegen dieser kurze Ausflug hier, lasst uns mutig sein, lasst uns ehrlich sein und mit Gott reden, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt. Ich habe eben diese Geschichte genommen, als Gott mich berufen hat zum Pfadfinder. Ich weiß noch genau dieses Wochenende. Ich habe an einer Stelle von dieser Geschichte auf dem Boden gesessen und ich habe Gott wirklich angeschrien. Ich habe gesagt, nein, ich werde es nicht machen. Ich werde nicht Pfadfinder werden. Es geht nicht. Aber ich will das nicht. Und ich war richtig sauer und ich habe es zugelassen, dass meine Gefühle auch rausgekommen sind. Und es hat gut getan, das wirklich bei dem hinzulegen, der mich erkennt. Und ich stelle mir das dann so vor, dass er gelächelt hat, mich angeschaut hat. Ach, schön. Ich kenne doch deine Gefühle. Endlich sagst du es mal, wie du dich fühlst. Und ich, von meiner Prägung her hätte ich mich das vorher nie getraut. Aber ich habe irgendwann kapiert, warum soll ich mich vor Gott verstecken? Warum soll ich ihm nicht sagen, wie es mir geht? Und so vermute ich, kann ich nicht aus der Geschichte rauslesen, aber vermute ich, dass Jona auch gesagt hat, Gott hat mich gerettet und ich fange an, dich zu loben und zu preisen, weil das gerade meine Gefühle sind. Weiter in der Geschichte, Jona, ihr wisst, das wird ausgespuckt von diesem Walfisch und entscheidet sich dann, vermutlich auch aufgrund seiner Rettung und dem Gotteslob, was er angestimmt hat, doch nach Ninive zu gehen. Und er predigt ihnen tatsächlich noch 40 Tage und dann wird Ninive zerstört. Ihr habt euch gegen Gott gewandt, ihr tut etwas, was Gott nicht will und deswegen wird es bald aus sein mit euch. Und dann geschieht das Unfassbare, was ich vermutlich, keine Ahnung, jeder Hauptamtliche, jeder Pastor mal wünschen würde. Also wenn ich mir vorstelle, ich komme irgendwo hin und predige den Menschen, hey, was ihr hier macht, ist gegen Gottes Wille, das ist das, was böse ist und Gott wird euch vernichten. Und auf einmal fangen die alle an, Buße zu tun, ihre Sünde zu bekennen, sich in Sack und Asche zu hüllen und vor Gott auf die Knie zu gehen. Wow, was muss das für ein Moment sein, wenn durch einen Prediger, durch einen Pastor sowas passiert? Das muss sich angefühlt haben wie, ja, weiß ich nicht, für Jona ein Highlight. Aber wir lesen das, dass es passierte. Das ganze Volk vom König bis zum Hirten in Ninive kehrte um. Sie fasteten, sie beteten, sie baten Gott um Erbarmen. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie erhört und hat die Stadt Ninive verschont. Hey, das wäre doch eigentlich der Höhepunkt der Story, das Highlight, das Happy End. Und Jona könnte sich hinsetzen und sagen, yes, ich gehe nach Hause, ich habe meinen Job erledigt, es ist richtig cool. Die Stadt hat sich bekehrt und es ist alles gut. Und jetzt schauen wir wieder auf unseren Hauptdarsteller, auf Jona. Was macht der? Sitzt trotzig in der Ecke, verschränkt die Arme und sagt, siehste, darum bin ich vor dir weggelaufen, Gott. Genau deswegen. Ich wusste es doch wieder. Du bist gütig, du bist gnädig, du bist barmherzig und du verschonst diese Stadt. Ich habe denen erzählt, du wirst sie vernichten. Und was tust du? Du bist gnädig, gütig und barmherzig und so weiter. Nimm meine Seele von mir. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. So steht's im Jona-Buch. Nichts von Happy End. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Wow, ich würde ihn gern schütteln und sagen, Jona, was da gerade passiert ist, es hat sich eine ganze Stadt bekehrt. Und ihr müsst das mal geschichtlich nachlesen. Das war nicht eine Stadt mit 100 Einwohnern, das waren mehr als 200.000 Einwohner da. Und die haben sich alle, so steht es in der Bibel, bekehrt. Ja, und da würde man ihm doch sagen, seht doch mal, was da gerade passiert ist. Aber Gott regiert, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich für Jona ungerecht an. Der dritte Punkt. Manchmal fühlt es sich falsch, dunkel und auch ungerecht an. Kennst du das? Ich liebe Gottes Gnade, solange sie mir gilt. Ich ringe mit ihr, wenn sie anderen gilt. Ja, ich kenne das von mir schon hin und wieder mal. Wie ist es, wenn Gott den segnet, der dich verletzt hat? Wenn der Kollege die Beförderung bekommt, du aber nicht. Wenn Gott scheinbar die Falschen beschenkt. Wenn du dein ganzes Leben lang alles getan hast, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt, und du sagst, Gott, ich habe mich dir hingegeben, ich habe auf dich gehört, deine Gebote befolgt, und dann tut Gott etwas, was du nicht verstehst. Wie fühlt sich das an? Ich würde sagen, ungerecht. Und ich musste ganz spontan in der Vorbereitung an eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel denken, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo wir immer auf den schauen, der abgehauen ist, aber auf einmal fiel mein Blick auf den, der zu Hause geblieben ist, ne, auf den älteren Sohn, und er sieht, dass der jüngere Sohn zurückkommt und der Vater gibt ihm ein Kleid, macht ein Fest, holt das Mastkalb raus, ja, und es geht richtig ab, und der steht da und sagt, ey, alles habe ich gemacht, bin ich weggelaufen, habe ich mich gegen dich gestellt, und der kommt wieder und du machst ein Fest für ihn, das fühlt sich ungerecht an. Wir wollen Gnade, aber oft wollen wir auch das letzte Wort darüber haben, wer sie verdient. Und hier spiegelt uns Jona, finde ich, auf eine besondere Art und Weise. Er ist kein Sonderling, sondern ich finde, er steht ein Stück weit für das religiöse Herz in uns. Das religiöse Herz, das manchmal sagt, okay, ich weiß eigentlich, was Gerechtigkeit ist, und wir wissen es eigentlich überhaupt nicht. Also, drei Punkte. Wie fühlt sich Gottes Herrschaft an? Manchmal falsch, manchmal dunkel und manchmal ungerecht. Die Geschichte von Jona ist noch nicht zu Ende, denn jetzt kommt ein Wendepunkt in der Geschichte. Denn bisher wurde uns im Jona-Buch die Geschichte von Jona und seinen Gefühlen erzählt. Und jetzt tritt Gott auf den Plan. Das ist ein richtiger Wendepunkt. Also das ist richtig cool. Das müsst ihr mal sehen. Der Moment, wo Jona da sitzt und zornig ist, sich ungerecht fühlt, tritt Gott auf den Plan. Denn jetzt zeigt Gott Jona, wie sich Gottes Herrschaft anfühlt. Nein, das tut er nicht. Er zeigt ihm nicht, wie sie es anfühlt, sondern er zeigt ihm, wie sein Herz aussieht. Gott sagt, okay, Jona, setz dich mal hin, ich werde dir jetzt Lektion geben und ich werde dir zeigen, wie mein Herz aussieht. Und diese Lektion ist nicht Strafe, nicht ein Donnerwort, nicht ein Gericht. Also Gott könnte ja jetzt sagen, ey Jona, weißt du, sei mal nicht so. Ich habe jetzt mal eine Strafe für dich, damit du dich wieder irgendwie änderst. Nein. Gott hat so ein bisschen, würde ich sagen, Humor, oder auch, es ist wieder eine ganz, ganz coole Eigenschaft. Jona läuft auf so einen Berg, baut so eine Hütte, es ist ziemlich heiß, er setzt sich hin und Gott lässt eine Rizinusstaude wachsen. Von jetzt auf gleich wächst so ein Baum, Jona sitzt da drunter, hat Schatten, Jona freut sich und am nächsten Tag lässt Gott die Staude von jetzt auf gleich verdorren, die ist wieder weg. Und wieder wird Jona zornig und sagt, hey, ich hatte gerade Schatten, jetzt ist die Staude wieder weg, was soll das? Du hast doch dafür gesorgt, dass es mir besser geht. Und jetzt sagt Gott, du hast also Mitleid mit dieser Staude, um die du dich nicht bemüht hast. Und jetzt überleg mal, sollte ich nicht Mitleid haben mit den 200.000 Menschen in Ninive, die umgekehrt sind und Buße getan haben? Und plötzlich wird klar, Gott muss Jona sein Herz gar nicht mehr erklären. Jona kennt Gottes Herz schon längst. Er hat es ja selber gesagt, ich wusste, du bist gnädig, barmherzig und gütig. Das Problem ist also nicht, dass Jona Gott nicht versteht. Das Problem ist, dass Jona nicht möchte, dass Gott souverän handelt. Er möchte nicht, dass Gott regiert. Es fühlt sich für ihn falsch, dunkel und ungerecht an. Lass es mich kurz noch zusammenfassen, Jona sieht Feinde in Ninive und Gott sieht Menschen. Jona sieht Schuldige in Ninive. Gott sieht Verlorene in Ninive. Jona sieht auf die, die Gericht verdienen. Und Gott sieht auf die, die er retten möchte. Und damit stellt Gott, finde ich, auch uns eine Frage. Vertrauen wir Gottes Herz auch dann, wenn wir seinen Weg nicht verstehen? Gott ist kein kalter Machthaber, kein Tyrann, kein unberechenbarer Herrscher. Er ist ein Gott, der barmherzig ist, der geduldig ist und der voll Erbarmen ist. Wir dürfen nicht, ihr Lieben, bei Jona stehen bleiben heute Morgen. Das ist ganz wichtig und deswegen gibt es jetzt noch einen Punkt. Ich biege so langsam auf die Zielgerade ein. Wir dürfen nicht dabei stehen bleiben und fragen, wie fühlt sich Gottes Herrschaft für mich an? Wir müssen viel mehr auf Jesus sehen. Alles, was wir in der Bibel lesen, im Alten Testament, weist alles auf Jesus hin. Jesus ist das Zentrum und von Jesus ausgehend können wir im Neuen Testament erkennen, wie Gottes Wesen ist. Und es ist derselbe Gott, gestern, heute und in Ewigkeit. Deswegen lasst uns immer auf Jesus sehen und das möchte ich jetzt auch nochmal tun. Denn Jona ist nicht der Held dieser Geschichte, Jesus ist es. Jesus selbst greift die Geschichte von Jona auf, Matthäus 12, Vers 40. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Mega spannend, dass Jesus sich im Neuen Testament auf diese Geschichte bezieht. Jona weist auf Jesus hin, aber Jesus geht noch viel weiter. Jona läuft weg, er flieht vor Gottes Auftrag. Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jona geht weg von seiner eigenen Schuld. Er wird in die Tiefe des Meeres geschmissen. Jesus geht wegen unserer, wegen deiner und meiner Schuld ans Kreuz in die Tiefe. Jona bringt Gottes Botschaft widerwillig nach Ninive. Er sagt, okay, ich gehe jetzt hin und predige denen das. Jesus gibt sein Leben freiwillig für seine Feinde. Ich finde schön, dass ihr hier vorne ein Kreuz habt. Schaut mal auf das Kreuz, denn wenn wir da mal hinschauen, auch da fühlt sich Gottes Herrschaft zunächst falsch an, dunkel an und ungerecht an. Menschlich gesehen völlig normal. Was soll das? Der König der Juden hängt am Kreuz wie ein Verbrecher, elendig, gestorben. Das ist falsch. Dunkelheit, ja, als Jesus stirbt, wird es dunkel. Es ist ungerecht. Die Jünger verstehen das alles nicht. Und doch geschieht genau da die größte Offenbarung. Die größte Offenbarung. Gott zeigt sein Herz am Kreuz, am Tod, im Tod von Jesus Christus, von seinem Sohn. Denn diese 3 Dinge, die wir aufgeschrieben haben, die werden bei Gott anders. Für uns fühlt sich das manchmal falsch, dunkel und ungerecht an. Und bei Gott ist es so, es geht um Barmherzigkeit. Oder ich schreibe mal barmherzig hier hin. Es geht um Geduld. Und es geht um Erbarmen. Mal ich mal, dass ihr das versteht. Das Kreuz, das sind die Werte von Gott. Und so verstehen wir Gott und die Tatsache, dass Gott regiert, nicht über unsere Gefühle, das können wir nicht über unsere Gefühle verstehen. Unsere Gefühle sind menschlich. Die sind völlig normal. Es fühlt sich manchmal falsch, dunkel und ungerecht an. Wir verstehen Gottes Regentschaft, Gottes Herrschaft nur, wenn wir sehen, Gott ist barmherzig, geduldig und er hat Erbarmen. Und das sehen wir durch Jesus Christus. Und der Heilige Geist, ihr Lieben, schließt uns das auf. Wenn wir zu Jesus Ja sagen, schließt der Heilige Geist uns auf, dass wir Jesus erkennen und verstehen, Gott ist barmherzig, geduldig und er hat Erbarmen. Und dann fühlt sich das vielleicht menschlich immer noch so an, aber wir dürfen sagen, okay Gott, du regierst, du regierst. Wer wissen will, wie Gott regiert, der muss aufs Kreuz schauen. Ich weiß nicht, ob es gerade in deinem Leben Dinge gibt, die du nicht verstehst. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Kämpfst du mit Gottes Führung? Kämpfst du gerade damit, dass Gott sagt, hey, ich habe hier was für dich und da möchte ich dich hinsenden und du sagst eigentlich, nee, will ich nicht. Vielleicht fühlst du dich gerade so ein bisschen wie in so einem Fischbauch, eine dunkle Zeit, wo du kein Licht am Ende des Tunnels siehst. Vielleicht erscheint dir aber auch manches in deinem Leben, in deinem Umfeld einfach ungerecht. Und das ist gut, dass du diese Gefühle hast. Du darfst sie zulassen. Sie sind dir von Gott sogar geschenkt. Aber die Einladung heute von Jesus an dich lautet: Vertrau meinem Herzen. Und ich musste in meiner Vorbereitung heute Morgen noch an Paul Gerhardt denken. Dieser bekannte Liederdichter. Und er hat seinerzeit, und damit möchte ich schließen, den Psalm 37, Vers 5 vertont. Und ich habe euch eine Strophe aus dem Lied mitgebracht, die ich uns lesen möchte. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und diese Strophe drückt diese Bewegung aus, von hier nach hier. Ja, dieses Loslassen von meinen Gefühlen, dieses Loslassen von dem, was in mir drin ist, dieses Loslassen von dem, dass ich sage, boah, alles falsch, alles dunkel, alles ungerecht, hinzu, okay Gott, du sitzt im Regiment und du wirst alles wohlführen. Ich verstehe hier nicht alles, was passiert, aber du wirst es machen. Ich verstehe nicht, warum Gott mir den Auftrag gibt, mit meiner Familie nach Osnabrück zu gehen und dann trotzdem zulässt, dass wir in finanzielle Nöte kommen, dass wir Situationen erleben, wo wir uns streiten, dass wir Situationen erleben, wo unsere Kinder irgendwie Probleme bekommen, dass wir Situationen erleben. Ich könnte es euch aufzählen. Ich verstehe das alles nicht. Und wenn ich hier bleiben würde, würde ich sagen, Gott, weißt du, ich schmeiß die Brocken hin. Mir nicht. Aber ich muss diesen Drive hinbekommen oder darf immer wieder diesen Drive hinbekommen, zu sagen, Gott, du bist barmherzig, du hast einen Plan. Ich verstehe nicht alles, aber du bist gut. Und dazu lade ich euch ein. Macht euch wieder neu auf den Weg, Gott zu vertrauen. In der Gemeinschaft, für euch alleine, da wo ihr seid, seid mit Gott unterwegs und vertraut, dass er alles zu einem guten Ende führen wird. Amen. Wir haben jetzt einen kurzen Moment, wo Lasse ein Lied spielen wird und das so ein bisschen einfach instrumental läuft. Und ich stelle das mal eben weg. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, in dieser Zeit einfach kurz zu überlegen, was dich vielleicht angesprochen hat, wo du dich angesprochen fühlst und wo es vielleicht auch Dinge gibt, die du Gott ganz konkret im Gebet sagen möchtest. Und ja, genau, danke Lasse. Unter den Segen Gottes stellen, aber habe vorher noch einen kurzen Gedanken, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, als Ergänzung noch zu meinem letzten Gedanken aus der Predigt. Wie kann das praktisch aussehen, diesen Switch von der Seite auf die Seite? Ich möchte euch Mut machen, sei es auf eurer Vater-Sohn-Freizeit nächste Woche, sei es hier als Gemeinschaft, wo ihr zusammenkommt in den Häusern, ich sage das in meiner Gemeinde jetzt auch gerade ganz aktuell wieder, seid offen zueinander. Lasst uns die Chancen, die wir in der Gemeinschaft haben, nutzen, um nicht beim Smalltalk zu bleiben, sondern redet darüber, was eure Themen sind, wo ihr im Dunkelheit seid, wo ihr Sorge habt, wo ihr Angst habt. Ich glaube, das kann so ein Schritt sein. Es ist immer so schön, wenn hier vorne einer sagt, du musst einfach von der auf die Seite gehen. Macht das praktisch, nutzt das, dass ihr hier eine tolle Gemeinschaft habt, dass ihr hier diese dörfliche Struktur habt, wo ihr euch kennt und werdet ehrlich voneinander. Das ist ganz wichtig. Okay. Guter Gott im Himmel, wir kommen vor dich am Ende dieses Gottesdienstes und wir bitten dich um deinen Segen. Und so darf ich euch zusprechen, dass der Herr, der große Gott, unser Vater im Himmel, vor dir hergeht und dich segnet, um dir den Weg zu ebnen. Er geht hinter dir, um dir den Rücken zu stärken. Er hakt sich rechts und links an deiner Seite ein, um wie ein guter Freund mit dir zu gehen. Er ist unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Und der Herr, unser Gott, erhebt sein großes Angesicht über dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.